Ich habe ja angekündigt, im dritten Teil soll es gehen um antidemokratische Zivilisationsvorstellungen, die durch die Esoterik Einzug erhalten. Und ich möchte erstmal nochmal einen Gang zurück in die Geschichte machen. Und zwar, um zu zeigen, wie verwoben die esoterischen Ideen auch mit der geistesgeschichtlichen Entwicklung in diesem Land sind, wie die Hand in Hand gegangen sind und eine ganz passende religiöse Ergänzung zu den geistigen Zuständen in diesem Land meines Erachtens geboten haben. Entschuldigung. Machen wir nochmal einen Break. Hat jemand ein Taschenbuch für mich? Ich habe eins. Ne, ich habe keins. Doch, ich habe eins. Danke. Anfangen möchte ich mal ganz unesoterisch mit einer kurzen Darstellung der Zeit, bevor die Esoterik aufgekommen ist. Wie war es denn da eigentlich hier in diesem Land? Erstmal noch gar nicht in diesem Land, sondern 1789 ging ja das neue Zeitalter so los mit der Französischen Revolution. Ich mache das jetzt sehr holzschnittartig, sehr überzogen. Die Geschichtsstudenten mögen mir verzeihen, dass das alles zugespitzt ist, aber ich finde es ganz wichtig, gewisse Unterschiede in der Entwicklung der geistesgeschichtlichen Entwicklung und Nationalstaatswerdung in Deutschland auch mal darzustellen, dass einem die klar sind, wenn man dann über Esoterik spricht. 1789, Französische Revolution, ist ja auf jeden Fall so gelaufen, dass das Volk auf den Barrikaden gestanden ist, diesen neuen Staat selbst erkämpft hat, ein ungeheuer frisches Geistesleben dazu auch war, Schriften dazu erschienen sind, die Ideen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit im Sinne von Volkssouveränität, gleiche Rechte für alle auch getragen wurden in den Köpfen und man für diese auch gekämpft hat und diese hergestellt hat. Jeder sollte Franzose sein, der dort gelebt hat, mit den gleichen Rechten ausgestattet. Alle bekamen auch die gleichen Rechte, beziehungsweise der Adel wurde halt seiner alten Standesrechte beraubt, ansonsten hatten dann eben alle die gleichen Rechte. Während das alles passiert ist, lebte man in Deutschland ja noch in tiefsten feudalen Kleinstaaterei, in alten Verhältnissen. Und hier war wenig mit neuen Ideen. Es gab aber auch hierzulande schon Leute, die für einen deutschen Nationalstaat waren, die gesagt haben, gemeinsame Grenzen, deutsche Nation erschaffen. Rückzuführend auf Fichtes Reden an die deutsche Nation, wo er einen ähnlichen Traum auch schon hatte, wurde das ja getragen. Ich nehme mal als Beispiel heute nochmal die Burschenschaftler. Die deutschen Burschenschaftler waren ja Kreise, die von Anfang an eben so für so eine deutsche Nationalstaatswerdung waren, sind mit den schwarz-rot-goldenen Schärpen rumgelaufen und haben einen ihrer größten Ausdrücke auch gehabt in dem Kampf gegen die napoleonische Besatzung. Frankreich ungeheuer starkes Land geworden durch die Französische Revolution. Das Volk stand auch hinter diesem Staat. Es gab modernste Reformen, behördenmäßige Umstrukturierung, also Effektivierung des gesamten Staatswesens. Und eine ungeheuer schlagkräftige Armee ist dadurch natürlich auch entstanden. Napoleon ist über ganz Europa hinweg bis nach Russland rein und hat in seiner Eroberung von Deutschland salopp gesagt mal so eben vom Pferd herab von oben runter auch das bürgerliche Gesetzbuch als Gastgeschenk so mitgebracht und abgeworfen. Also Code Civil, Code Napoleon, bürgerliches Gesetzbuch. Das kam hier von den Besatzern als Gastgeschenk salopp gesagt mitgebracht, wollte hier keiner so recht haben erstmal. Die Burschenschafter haben als Einflügel gegen diese französische Besatzung gekämpft, hatten ihren Höhepunkt in den antinapoleonischen Befreiungskriegen. 1817 war das Wartburgfest, das Fest, das deutsche Einheitsfest der Burschenschaftler. Sie haben da auch diese deutsche Einheit gefeiert, haben sich da oben mit 2000 Leuten aus verschiedenen Burschenschaften auf der Wartburg getroffen und haben eben ihrem Einheitsgedanken Ausdruck verliehen. Es gab damals die erste Bücherverbrennung der deutschen Geschichte. Sie haben alles in die Flammen geworfen, was ihnen für den neuen deutschen Nationalstaat verhasst war. Und als erstes in die Flammen geflogen ist das bürgerliche Gesetzbuch, der Code Civil von Napoleon. Sie wollten zwar einen einheitlichen Staat haben, sie wollten ihn aber nicht nach modernen Kriterien wie Demokratie, Freiheit, Gleichheit für alle. Das sollte in Deutschland nicht sein, sondern es war von Anfang an die Vorstellung eines völkisch reinen, eines völkisch homogenen, völkischen Staates. Dieses völkische Staatsverständnis sitzt seit damals ganz, ganz tief. Was sie auch in die Flammen geworfen haben, was weniger oft im Geschichtsunterricht benannt wird, ist das Essay von Saul Ascher. Das war ein Jude, der hier gelebt hat und Der hat irgendwann eine Streitschrift gegen diese Leute geschrieben, weil er es nicht mehr aushalten konnte, dass sich permanent auf die alten Germanen bezogen wird, als besonderes Kulturvolk von diesen Leuten, dass sie gesagt haben, wir Deutsche müssen deswegen in gemeinsamen Grenzen leben, sind deswegen eine besondere Nation, eine besondere Rasse, weil wir von den alten Germanen abstammen, weil die besonders kulturell hochstehend waren, weil die so lange nicht christianisiert und von Rom eingenommen wurden. Und deswegen gehören wir alle zusammen und diese ganze romantische Germanensehnsucht damit reingespielt hat. Das hat den Saul Ascher irgendwann so angepiekst, dass er ein Buch geschrieben hat dagegen, so ein Essay dagegen geschrieben hat und das eben Germanomanie genannt hat, also diese Sucht nach diesem Germanentum, dieses Manische danach. Und das haben die Burschenschafter damals auch mit ins Feuer geworfen, weil von Anfang an klar war, deutsche Nation heißt völkisch rein, heißt die Juden haben hier nichts zu suchen, das heißt vor allem gegen das Ausland, die Franzosen haben hier rauszugehen erstmal. Das ging alles Hand in Hand und war eine Verschmelzung. Um das noch kurz historisch nicht so alleine dastehen zu lassen mit diesen reaktionären Ideen. Es gab natürlich auch fortschrittliche Ideen für eine deutsche Einheit. Revolution 1848-49 ist das herausragende Beispiel dafür. Die ist leider niedergeschlagen worden, und zwar ziemlich blutig niedergeschlagen worden. Das heißt, die Leute, die getragen haben, sind außer Landes geflohen, umgebracht worden oder in Kerker gekommen. Und mit ihnen auch alle Ideen, Geistesideen für ein demokratisches Deutsche zu schaffen, das Deutschland. Und als schließlich 1870-71 von Bismarck, wie man immer so schön sagt, mit Blut und Eisen von oben herab die deutsche Nation dann hergestellt wurde, war von diesen demokratischen Ideen für ein Deutschland nicht mehr viel übrig. Die deutsche Einheit wurde ja von niemandem erkämpft 1870-71, sondern das Bürgertum traf sich mit dem Adel hinter Schlossmauern. Es war kein Vertreter der sogenannten niederen Stände, der Arbeiterschaft oder der Bauern mit dabei. Und Bürgertum und Adel haben einen Kompromiss ausgehandelt. Das ist ja auch, was man gerne in Deutschland sagt, also den Deutschen nachsagt, dass sie da diese Kompromissler sind. Haben also einen Kompromiss ausgehandelt. Wir richten ein Parlament ein, die Bürger bekommen was von der Macht. Der Adel wird nicht beraubt seiner Privilegien, sondern die Monarchie bleibt weiterhin bestehen. Und so versuchte man, in dieses neue Zeitalter zu gehen und gegen die umliegenden Nationalstaaten zu bestehen. Der ungarische Philosoph Georg Lukács schreibt, der hat eine große Abhandlung geschrieben, Der Weg des deutschen Irrationalismus von Schelling zu Hitler, also so eine Geistesgeschichte des Irrationalismus in diesem Land. Und da kommt er an einer Stelle des Buches auch über die Wirkung, die er meint, die diese quasi verordnete Staatswährung auf die Deutschen ausgeübt haben muss. Und er sagt, es ist den Deutschen damals vorgekommen wie so ein irrationales Gebilde, was von oben jetzt halt plötzlich mal hergestellt wurde. War ja nicht so, dass einer dafür gekämpft hätte oder so. 1848, kurz vorher, hat man die Leute noch niedergeknüppelt, die dafür waren. Und jetzt ist es halt plötzlich da. Man hatte sich also irgendwie in diesen neuen Staat einzufinden. Einige Jahre vorher, 1853, ist in Frankreich ein Buch erschienen, was auch die Gründungsschrift des Rassismus, als Gründungsschrift des Rassismus bekannt ist. Und zwar ist es von dem französischen Grafen Gobineau geschrieben, über die Ungleichheit der Menschenrassen heißt es. Es war ja damals so, dass die Wissenschaften ungeheuren Auftrieb hatten, dass gerade in den Sprachwissenschaften neue Entdeckungen gemacht wurden. Und man hat Verwandtschaften zwischen sehr weit auseinanderliegenden Sprachen festgestellt, geschichtlich. Also zum Beispiel zwischen dem alten Germanischen und dem Indischen. Und man hat semitische Sprachfamilien konstruiert. Und da haben sich dann sofort unwissenschaftliche Spekulationen dran gereiht, die gesagt haben, ui, wo gemeinsame Ursprache, Indogermanisch, da auch gemeinsames Urvolk muss irgendwo gewesen sein. Und da wurde da wild weiter spekuliert. Und dann wurde ganz schnell mit dem Wort Semiten nur noch, also nicht mehr alle arabischen Sprachen bezeichnet, sondern Semiten galt als Synonym für jüdische Menschen. Gobineau hat diese Aufladung mit Eigenschaften von diesen vermeintlich gefundenen Rassen dann ganz stark betrieben in seinem Essay über die Ungleichheit der Menschenrassen und hat dann eben die Arier dargestellt, also konstruiert und dargestellt als besonders kulturschaffendes Volk, hochstehend, zu intellektueller, künstlerischer Leistung fähig etc., also sehr hochgelobt, und hat als krasses Gegenbild die Semiten, womit der Juden meinte, hingestellt, die er sagte, die zu keiner schöpferischen Kulturleistung von sich aus fähig werden, immer nur von andere Völker andockten, sie aussaugten etc. Dieses Buch bringe ich als Beispiel, weil es ist in Frankreich erschienen, 1853-54. In Frankreich war das ein totaler Ladenhüter. Das hat keinen Menschen interessiert, was der Gobineau da geschrieben hat. Man wusste, warum man in diesem Staat lebt. Man hat den ja schließlich selber erkämpft 100 Jahre vorher. Das ist eine Tradierung, die da im Volk gelaufen ist. Als dieses Buch zur Reichsgründung in Deutschland ins Deutsche übersetzt wurde, war das der absolute Renner. Die Leute sind ins Geschäft gelaufen, haben es gekauft, haben das gelesen. Und warum? Also man kann sich das, glaube ich, leicht erklären, weil es in Deutschland einfach eine geistige Lücke gab, wie man sich diesen neuen Nationalstaat, wie man sich in den überhaupt reinfindet, warum der jetzt überhaupt da ist und für was der gut ist. Und wenn da jetzt jemand kommt und einem auf pseudowissenschaftlicher Ebene erklärt, wir sind in gemeinsamen Grenzen, weil die Germanen waren schon ein kulturschöpferisches Volk und da gehören wir alle dazu. Wenn man zudem eine Tradition in dem Land hat, wo ein Fichte schon vorher Reden an die deutsche Nation geschwungen hat und da auch schon diesen Germanenmythos immer mit aufgenommen hat und dieser Germanenmythos und der ganzen Romantik schon wahnsinnig wichtig war, dass die Deutschen sich auf den berufen und dann man jetzt vermeintlich eine wissenschaftliche Erklärung hat, dass gerade die Deutschen jetzt als Germanen, als Nachfolger der Germanen, in diesem neuen Staat leben sollen, dann hat man endlich mal eine Erklärung für das alles gehabt. Blavatsky hat, und deswegen sage ich, es ist eine junge Religion, man sieht den Geist der Zeit. Vor 300 Jahren hat noch kein Mensch von Arian und Germanen oder sowas geredet, das war völlig unbekannt. Das wurde damals alles ist damals alles hochgekommen durch die Wissenschaften und durch diese Weiterführungen und Blavatsky hat es in ihre neue Religion mit eingebaut. Sie hat dann, was ich vorher schon gesagt habe, von diesem ariogermanischen Urvolk gesprochen, von den Ariogermanen als besonders hochstehende Rasse und hat diese ganzen Sachen in ihre Religion mit eingebaut. Und das war natürlich auch ein Kind der Zeit, das ist angekommen worden und wenn das in der Religion auch drin ist, dann hat man ihr noch eher geglaubt, dass es auch irgendwie wissenschaftlich fundierter sein soll. Die Situation in Deutschland war ja so, dass um die Jahrhundertwende Deutschland mit allen umliegenden Nationalstaaten ökonomisch gleichgezogen hat und zur Neuaufteilung der Welt bereits gedrängt hat. Hat natürlich bedeutet, dass von 1870 bis 1900 eine rasante wirtschaftliche Entwicklung stattgefunden hat, und zwar eine rasend schnelle. Dass eine absolut krasse Monopolisierung stattgefunden hat, dass große Teile des Bürgertums davon bedroht waren, ihren Handwerksbetrieb, ihren kleinfamiliären Betrieb zu verlieren, dass gerade zum Beispiel auch die Kinder von diesen Bürgerleuten, die noch in relativem Wohlstand aufgewachsen waren, gesehen haben, wie das Proletariat, wie es damals ja noch genannt wurde, in den Fabriken schuftet. Und sie hatten natürlich Angst, selbst irgendwann dort zu landen. Die Städte waren ätzende, rauchende Moloche. Und diese ganze Moderne erschien den Leuten aus dem Bürgertum plötzlich eher als dem man mit Skepsis gegenüberstand. Man hat gesagt, Industrialisierung, Technisierung, Monopolisierung, das bedroht uns doch eigentlich alles viel mehr. Und jetzt kam so eine Stimmung auf, das Rad der Geschichte eher Sand im Getriebe sein zu wollen, indem man es eher anhält, indem man einfach bei diesen alten Verhältnissen möglichst bleibt, der eigene Betrieb existieren kann, aber diese rasante Entwicklung, die hat man eigentlich eher abgelehnt. Das ist das, was sich in den Kulturwissenschaften als Zivilisationspessimismus zum Beispiel als Wort manifestiert hat. Kulturpessimismus, Zivilisationspessimismus. Ein Synonym, also es sind damals diese Sachen aufgekommen, dieser Topos von der Großstadtfeindlichkeit, raus aufs Land, dort ist alles besser, dort sind noch die alten idyllischen feudalen Verhältnisse. Die Bauernpartei war eine der stärksten Parteien damals überhaupt. Damals ist schon losgegangen, was bis heute in vielen linken Kreisen beliebt ist, dass man gegen große Warenhäuser ist, dass man sagt, der Kleinbetrieb ist der bessere, die Warenhäuser bedrohen uns in unserer Existenz und das ist der Hauptkampfpunkt, die abzuschaffen und einfach eine kleinere Entwicklung beibehalten zu können. Es ist auch von Irrationalisten aufgegriffen worden, diese Sehnsucht, dass früher doch alles irgendwie gut war und die Moderne einen bedroht. Ich möchte jetzt mal ein bisschen vorgreifen, weil man es da in Reinform eigentlich sieht. Es gab dann nach dem Ersten Weltkrieg, wo ja die Destruktivkräfte der Technik richtig deutlich vor Augen gekommen sind, den Oswald Spengler, der den Untergang des Abendlands geschrieben hat. Großes, dickes Werk. Und er hat dort eben gesprochen von Gesellschaften als richtig lebenden Organismen. Also er hat sie eher nicht Gesellschaften genannt, sondern Gesellschaft war eigentlich was Verpöntes. Gesellschaftszivilisation hat er als Negatives gesetzt und hat dagegen von Kultur als dem Positiven gesprochen, also eine Urkultur. Er sagt Menschen, eine Kultur ist dann intakt, wenn sie geboren ist. Jede Kultur, also jedes Volk sozusagen, durchläuft verschiedene Stufen. Es wird geboren, es ist noch mit der Natur in Kontakt, in spiritueller Einheit, wenig weit entwickelt, das ist die Kindheitsstufe. Dann malt er so eine Sinuskurve auf, so entwickelt sich das dann wohl zwangsläufig nach ihm. Dann gerät dieses Kind ins Mannesalter und da entwickeln sich moderne Gesellschaften, alles zwangsläufig. Industrialisierung, demokratische Verfassungen, da wird es auch schon dekadent. Und dann ist es kurz vorm Untergehen, dann kommt das Greisenalter und dann stirbt diese Gesellschaft. Und die Weltgeschichte wurde bei Oswald Spengler und bei vielen, vielen seiner Zeit interpretiert als ein Kampf dieser Kulturen gegeneinander. Also das war echt so eine Art Clash of Culture, die er da aufgestellt hat. Und er hat eben interpretiert den, Ersten Weltkrieg damals, als den Kampf, also er sagt, dass jede Kultur auch zwangsläufig einen eigenen Sozialismus durchlaufe, und hat gesagt, das ist der Kampf des preußischen Sozialismus gegen den englischen, der gerade ausgefochten wird, weil die eine eben im Sterben liegt und wer wird sich durchsetzen. Also Kriege kommen unweigerlich und eben Clash of Culture, die werden sich bekämpfen. Die gleichen Grafiken mit diesen Sinuskurven, mit diesen Kämpfen von den sogenannten Kulturen und Kulturen als lebende Organismen, findet sich auch in den 90er Jahren wieder. 80er, 90er Jahre in der Esoterik, zum Beispiel Fritjof Capra, ein Esoteriker aus den USA, hat fast die gleiche Grafik wieder reingemalt, mit diesen Sinuskurven, mit den Kulturen, die sich ablösen. Und spricht eben auch, dass also menschliche Gesellschaften wie lebendige Systeme sind, dass das, was sich nicht dem System unterordnet, einfach von selbst einsieht, dass es da nichts zu suchen hat und sich selbst autonom vernichtet und solche Sachen. Also so ein spiritualisierter Sozialdarwinismus, den er dort wieder einführt. Wollte jetzt noch gar nicht auf die Neuzeit gehen, nur ein Ausblick auf den Capra. Das waren diese Theorien, dieses das Alte glorifizieren und gutheißen. Die Esoterik in Deutschland ging so weiter, dass sie von zwei Männern ganz explizit weitergeführt wurde, um die Jahrhundertwende auch, die ihr spezifisch deutsches Gepräge verliehen haben. Damals lebten in Wien zwei Menschen, also Wien war ja ein deutschsprachiges Zentrum der damaligen Zeit. Der eine war der Lanz, das andere war der List. Der Lanz war ein ehemaliger Zisterziensermönch, der dann irgendwann ausgetreten ist, nachdem er Visionen bekommen hat. Und zwar hatte er Visionen, dass es ein einstiges prähistorisches Paradies der Gottmenschen Arya gegeben hätte, wo die Arya in telepathischer Allverbundenheit gelebt hätten. Dann sei, wie er sagt, durch die Zitat sexuelle Gier des freien Weibes, dieses habe sich mit Tieren gepaart und dadurch seien alle niederen Menschenrassen entstanden. Gehe jetzt darum, möglichst noch arisch aussehende Frauen mit großen, blonden, blauäugigen Männern in Zuchtklöstern zusammenzubringen, um eben diese arische Rasse auch spirituell erhöht und so weiter rückzuzüchten. Er nannte sich dann selbst Baron Jörg Lanz von Liebenfels, hat er sich so geadelt, das war auch immer dieser ganze Mittelalterkult bei ihm mit dabei, und hat ganz viel versucht, auch Blavatsky zu rechtfertigen. Also kommt von seinen Theorien auch von Blavatsky raus, da gibt es dann so Grafiken, wo er die Menschheitsgeschichte nach Blavatsky aufschreibt und dann die Darwin'sche Evolutionstheorie daneben macht und eben sagt, seht ihr, Blavatsky hat das alles vorausgesagt. Schon Blavatsky hat gesagt, dass die Menschheit polygenetischen Ursprungs ist und wir alle irgendwie miteinander zusammenhängen und so. Also immer wieder versucht hat, auch so die Wissenschaften damit vermeintlich in Einklang zu bringen. Lanz hat seine ganzen Theorien von diesen Zuchtklöstern und so weiter in kleinen Heftchen verbreitet. Die hießen Ostara, griechische Frühlingsgöttin, Ostara, Bücherei der Blonden und Mannesrechtler. Gab es über 100 Stück davon, mit einer Auflage bis zu über 100.000 in Wien. Einer der eifrigsten Leser dieser Hefte war der damals in Wien lebende Postkartenmaler Adolf Hitler. Der fand die ganz toll, ist sogar zum Lanz nach Hause gegangen, um sich noch die letzten Exemplare, die er nicht hatte, zu holen. Und man findet einfach, also ganz viele von den Faschisten waren in ihren Frühzeiten schon in diesen Kreisen, da kommen wir nachher auch dazu. Und ich habe mich früher immer gefragt, sondern ich habe mir früher gedacht, mei, die Nazis haben halt irgendwie mit Arian und Germanen als Terminus gehandelt. Ich habe mich nie gefragt, woher ist das eigentlich gekommen oder so. Für mich war das einfach immer so. Aber wirklich vor 200 Jahren hat davon halt noch keiner gesprochen. Und die haben sich alle in diesen Kreisen aufgehalten und haben diese Ideologie, diese Denkweise da sehr stark aufgesungen. Der Lanz hatte noch einen Kompagnon, das war der Guido List. Der hat auch von verfallenen Kulturen geschwärmt und von den arischen Germanen. Guido List war nebenbei bemerkt Vorsitzender der österreichischen Sektion des Alpenvereines und ging, wie man heute weiß, mit etlichen Flaschen Rotwein bewaffnet, gerne raus in die Wälder und hat sich da vornehmlich an Überreste der Megalithkultur begeben. Also die gibt es auf vielen Teilen der Welt, ihr kennt Stonehenge. So ähnliche Sachen, also wo große, große Steine aufgebaut sind, meistens noch einer drüber gelegt ist, gibt es in vielen Teilen der Welt, wie gesagt, man weiß nicht genau, wie diese Steine da aufgebaut wurden und welchen Zwecken sie gedient haben. List meinte, dass die eben unsere übermächtigen ariogermanischen Vorfahren dahin geschleppt haben und da kultische Handlungen gemacht haben. Und wenn man jetzt lange genug vor diesen Steinen quasi meditiere, dann könnte man die Erberinnerung zurückbekommen, also den Spirit der Ahnen wieder fühlen, und das sei eben das Einzige, was einem gegen diese dekadente moderne Zeit helfen könnte, sich darauf wieder zurückzubesinnen. Guido List, nannte sich natürlich auch Guido von List, hat sich auch selbst geadelt. Guido List hatte dann eine Augenkrankheit, aufgrund derer er gezwungen war, mehrere Monate in absoluter Dunkelheit zu verbringen, Und während dieser mehrmonatigen Dunkelheit meinte er, dass ihm die wirkliche Bedeutung der altgermanischen Runen eingegeben worden sei. Er hat dann nachher ein Buch geschrieben, 1907, das hieß Das Geheimnis der Runen. Und über diese altgermanischen Runen lässt sich wissenschaftlich gesehen leider sehr, sehr, sehr wenig sagen. Man kann die meisten einfach nicht entschlüsseln, was die bedeuten sollen, weil es halt ansonsten keine Überlieferungen aus der Zeit gibt, denen man es irgendwie entnehmen könnte. Man kann vielleicht mal sagen, auf den Gräbern, was Todes- und Lebensrune sein könnte, aber über die wirkliche Bedeutung, was die sinnbildlich bedeuteten, weiß man einfach sehr wenig, genauso wenig über die ganzen Kulte der Germanen, die sie gemacht haben und religiösen Riten. Liszt wusste es eben dann ganz genau und bis heute, also er ist bis heute ein Meilenstein der esoterischen Entwicklung in Deutschland. Zum Beispiel, es gibt bis heute den Kult, sich ja an diese Steinhaufen zu begeben und dort alte Erberinnerungen zu bekommen. Man denke nur an die externen Steine. Ich glaube, nächstes Wochenende müsste es wieder Sonnenwende sein. Da treffen sich in den externen Steinen im Teutoburger Wald, das sind 40 Meter hohe Felssteine, die da sehr imposant stehen. Und da ist oben so eine Kapelle eingemeißelt in diesen Steinen. Und da treffen sich zu Sonnenwend eben Esoteriker, Hippies, Faschisten gemeinsam und die Steine werden mit Didgeridoos angeblasen und man fühlt eben auch diesen Spirit, man versucht diesen Spirit zu fühlen, der externen Steine. Und es wird eben behauptet, seit Liszt, dass dort eine altgermanische, heidnische Kultstätte sei. Nun haben die Nazis während ihrer gesamten Regierungszeit da rumgebuttelt, die haben alles um die externen Steine herum ausgegraben, um da irgendeinen Beleg zu finden, dass da mal irgendein Heide einen Kultritus gemacht hat. Also selbst die Nazis haben keinen Fingernagel davon gefunden. Ich würde es ihnen ja gönnen, also den heute irgendwie, wenn das so wäre, ich bin ja nicht dagegen, aber es ist halt einfach nichts feststellbar. Ja, es ist keine heidnische Kultstätte oder sowas jemals an diesen externen Steinen nachweislich gewesen. Also man kann es nicht nachweisen, dass da eine gewesen ist. So rum. Ja, und es geht eben alles auf diesen Liszt zurück, also dieser Kult um diese Steine, dieser Kult um diese Runen. Liszt hat eben, Liszt und Lanz waren diejenigen, die diesen Glauben an die heidnischen Religionen, an die heidnischen europäischen Naturreligionen, an dieses Germanen- und Runenzeug ganz fest mit der deutschen Esoterik verbunden haben. Und heute feiert das ja auch wieder fröhliche Urstände. Also es gibt auf jedem Trödelmarkt diese Runen zu kaufen, die man sich als Talisman umhängt. Das haben wieder ganz viele Leute. Es gibt Runenfrauen-Yoga in der Fürsie. Es gibt ganz viele Frauen, also Teile der Frauenbewegung sind leider auch sehr auf Esoterik umgeschwenkt, weil viele Esoteriker, da möchte ich heute eigentlich nicht viel zu sagen, aber es kommt eigentlich kein Esoteriker aus, ohne eine bestimmte Konstruktion von Männer-Frauen-Geschlechterrollen. Also es wird ganz viel von polaren Ursprungsenergien geredet, die es gäbe auf der Welt, Yin-Yang, männlich-weiblich, und die seien bestimmend für alles, was auf der Welt herrsche. Und da wird mit klassischen Rollenzuschreibungen gearbeitet. Also das eine ist das Weibliche, das ist das Empfangende, Synthetische, Gebärende etc. Und das andere ist das Männliche, das rational-analytisch Zersetzende, Denkende. Das wird eben negativ gesehen. Also rational denken und so weiter wird negativ behaftet und das Weibliche, das, was man klassisch Frauen immer schon zugeschrieben hat, wird eben als positiv gesehen. Und es gab eben einen Teil der Frauenbewegung, der sich damit begnügt hat, zu sagen, okay, wir kriegen halt diese Zuschreibungen, aber es ist uns wichtig, dass es einfach Eigenschaften werden, die aufgewertet sind, die endlich mal eine positive Bewertung erfahren. Und deswegen konnten eben auch große Teile oder Teile der Frauenbewegung sehr viel mit dieser Esoterik anfangen. Und da gibt es eben, also mir wurden dann auch auf Vorträgen berichtet von Frauengruppen, die dann eben auch Runen-Yoga machen zum Beispiel und die dann halt die SS-Rune stellen, atmen und sonst irgendwas, zählt auch alles in dieses Spektrum mit rein. Jetzt bin ich wieder vom Liszt weggekommen auf heute. Liszt hatte sehr viel Geld. Er hat sich eine Burg gekauft, den Werfenstein an der Oder, wo zum ersten Mal die Hakenkreuzfahne auch gehisst wurde. Und er hatte deswegen so viel Geld, weil sich ein Freundeskreis um ihn herum gegründet hat, der Guido von Liszt Freundeskreis, mit hochrangigen Militärvertretern und Industriellen war dieser Freundeskreis besetzt. Die Leute sind dann auf die Burg gekommen am Wochenende, haben da wohl ein paar Rituale auch in diesen dunklen Katakomben gemacht und haben ihm viel Geld gezahlt. Ich weiß jetzt nicht, es ist mir auch ganz egal, ob diese Leute das wirklich geglaubt haben, was der Liszt als Religion erzählt hat, oder ob sie gesagt haben, es ist ein netter Zeitvertreib, da am Wochenende hinzufahren. Tatsache ist, sie haben ihn gesponsert und gefördert. Und das ist auch kein Wunder angesichts der damaligen Zeit, denn es war damals nicht entschieden, wie die deutschen Grenzen endgültig aussehen sollten zum Beispiel. Also die Alldeutschen waren sehr, sehr, sehr stark. Das sind die, die das wollen, was Haider ja heute immer noch will. Also Haider hat ja mal gesagt, Österreich wird erst ein freies Land sein, wenn es mit Deutschland in gemeinsamen Grenzen ist. Das ist die Vision der Alldeutschen, also alle Deutschsprachigen in gemeinsame deutsche Grenzen. Und das war das, was Guido von List eben auch vertreten hat. Alle Deutschen in eine gemeinsame großdeutsche Grenze, weil wir alle Germanen, verkürzt gesagt. Und dass diese bestimmte Militärvertreter und Industrielle gesehen haben, dass es für ihre politischen Ziele durchaus nützlich ist, wenn so ein Mensch sich mit so einer Religion ein bisschen verbreitet, ist naheliegend. Und deswegen haben sie ihn auch gefördert. Der Guido von List-Orden hat sich schnell im gesamten Deutschen Reich auch ausgebreitet, also im gesamten deutschen Reichsgebiet ausgebreitet. In Süddeutschland wurde die Thule-Gesellschaft gegründet und die Thule-Gesellschaft, die Mitgliederliste der Thule-Gesellschaft liest sich, also die gehörte zu diesem Amanenorden, das war der innere Zirkel dieses der Guido von List Freundesgesellschaft, und die Thule-Gesellschaft, die Mitgliederliste der Thule-Gesellschaft liest sich in der Tat wie so ein Who is Who der späteren NSDAP. Also da waren alle möglichen Größen der NSDAP damals schon dabei. Es war ein kleiner elitärer Männerbund. Anfangs 1919, als dann Räterevolution war, eben auch in Bayern, wo die Thule-Gesellschaft gesessen ist, wirkte die Thule-Gesellschaft wie ein Magnet auf die Eisenspäne zur Organisierung der gegenrevolutionären Kräfte. Also das waren Menschen dort organisiert, die einflussreiche Positionen hatten, die Militärs waren, und die konnten dann eben, als die Revolution ausbrach, sehr schnell über diese Schaltstelle der Thule-Gesellschaft maßgeblich die Freikorps, also die Freikorps organisieren, um diese Räterevolution eben auch niederzuschlagen. Hat also seinen Dienst auch in der Praxis erwiesen, dass sie schlagfähig sind. List hat dann eben auch ganz arg gewettert gegen die Revolution, hat gesagt, dieses allgemeine, freie, demokratische, gleiche Wahlrecht, das kommt alles nur von den Juden und die sollen da in Urwald zurückgehen damit, wo sie hergekommen sind. Aber List und Lanz haben eben auch diese ganze Sehnsucht nach der germanischen Urgemeinschaft, nach dieser vermeintlichen alten Urkultur der Deutschen genährt, die sowieso schon vorhanden war. Die wurden ganz breit von der bürgerlichen Jugendbewegung auch gelesen. 1904 war das Gründungsjahr der Arbeiterjugendbewegung unter Karl Liebknecht. 1904 war gleichzeitig aber auch das Gründungsjahr der bürgerlichen Jugendbewegung. Die sind damals ausgehend von Berlin-Steglitz, von Gymnasiasten erstmal, haben die auch so eine Art Protest gegen diese neue Zeit gezeigt. Und der Protest sah so aus, dass sie am Wochenende in mittelalterlichen Klamotten in die Felder rausgezogen sind und in die Wälder gezogen sind. Die hatten die Bunthosen an, ein Rüschenhemd, haben die Zupfgeige mitgenommen. Da kommt dieses Buch Zupfgeigenhansel zum Beispiel her, falls das jemand kennt. Der modernen Gesellschaft angekreidet, dass sie alles entzählt, entfremdet, jeder für sich alleine ist, und haben da eben dieses ursprüngliche Gemeinschaftserlebnis wieder gesucht. Sind rausgegangen, diese Wandervogelbewegung, so hieß sie, dann ist rausgegangen in die Wälder zu den Bauern, hat sich von denen alte Volkslieder zeigen lassen und hat diese vorkapitalistische Gemeinschaftsseele wieder gesucht. Das war die Protestbewegung der Jugend damals. Das waren die Jugendlichen, die haben dann zum Beispiel ganz viel diese mittelalterlichen Ständeaufteilungen in sich selber gemacht mit diesem Spiel, also haben es Spiele danach gemacht, sich so benannt. Und es waren die Wandervogelbewegung zum Beispiel, die sich bereits 1913, als es noch keiner verlangt hat, als Juden freigemeldet hat. Es waren die, die mit Hurra in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, weil sie den Ersten Weltkrieg nicht gesehen haben, irgendwie als eine imperiale Auseinandersetzung, sondern weil es bei ihnen zum großen Teil und auch bei vielen deutschen Intellektuellen damals wirklich so war, den Ersten Weltkrieg als eine Art Kulturkampf zu begreifen. Und zwar wurde damals gesagt, dass es die Ideen von 1789 gegen die Ideen von 1914 sind, die dort kämpfen. Dass es die Kultur gegen die Zivilisation ist, die sie versucht durchzusetzen. Kultur ist das deutsche Alte gegen die moderne Zivilisation, die verhasst war. Und es war zum Beispiel der Vergleich, es ist Rom gegen Germanien, was dort gerade kämpft. Das war ein stehender Topos, den sich bis heute auch in der politischen Argumente oder Rhetorik finden lässt. Damit hat man gemeint, man selbst bezieht sich positiv auf die Germanen, weil die so lange sich nicht haben unterjochen lassen von den Römern und nicht christianisieren lassen. Und Rom wird verschrien als der Vielvölkerstaat, wo alle die eine Religion annehmen mussten, als ein völkisches Gemisch. Das war dieser Topos Rom gegen Germanien, der auch im Ersten Weltkrieg gesehen wurde, wo Germanien als die Deutschen als Kulturvolk sich durchsetzen wollten. Und es waren diese Jugendlichen, die damals eben mit den Runenzeichen als Talisman in den Schützengräben gelegen sind, um eben diesen Kampf zu führen für diese Kultur, so wie sie sich's vorstellen, wenn sie dieses ganze irrationale Gebräu aufgesogen haben und diese Esoterik der damaligen Zeit aufgesogen haben. Mit diesem Zurück zur Natur, zurück zu vermeintlich vorkapitalistischen Zuständen, wo ein Leben im Einklang mit der Natur und mit kosmisch-göttlichen Gesetzen noch möglich war, damit wird heute in der Esoterik auch wieder ganz, ganz viel gearbeitet. Ich habe vorher schon gesagt, es ist vor allem ehemals grünes Wählerpotenzial aus den 80ern, ökologisch alternativ bewegte Leute, die am Anfang ganz viel umgeschwenkt sind, also Anfang der 90er Jahre ganz viel umgeschwenkt sind in esoterische Gefilde. Einer, der mit dafür sehr stark verantwortlich war, also neben diesen ganzen Gaia-Hypothesen, die ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, war einer, der viel dafür verantwortlich war, Rudolf Barrow. Kennen vielleicht viele, Rudolf Barrow war System in der Opposition gegen das System in der DDR, hat ein Buch geschrieben, Die Alternative, wo er sich wie viele andere auf die Suche nach einem vermeintlichen dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus gemacht hat, ist für dieses Buch im Gefängnis gewesen in der DDR, wurde frühzeitig entlassen und ist dann 1980 in den Westen gegangen, wo er Gründungsmitglied der Grünen Partei damals war, der Grünen. Ist dann aus den Grünen wieder ausgetreten, weil sie eben nach eigener Aussage das nationale Element zu wenig bedient hätten, kann man heute nicht mehr sagen. Und hat sich dann in den 80er Jahren vornehmlich in in esoterischen Lebensgemeinschaften rumgetrieben, beziehungsweise auch, also rumgetrieben klingt so negativ, sich dort aufgehalten und hat eben auch selbst welche gegründet, zum Beispiel die Kommune Niederstadtfelde an der Eifel. Spirituelle Gemeinschaft. Er war dort mit dem Rainer Langhans ganz viel, den auch viele von der K1 in Berlin noch kennen werden, der jetzt oft mit seinen vielen Frauen im Fernsehen auftaucht und da rumgereicht wird. Also Rainer Langhans war damals ein starker Esoteriker und war auch 68 nicht in der politischen Fraktion, für die er sich immer so gerne ausgibt, dass er da wirklich viel politisch gemacht hätte, sondern Rainer Langhans wurde 1968 bereits aus dem SDS rausgeschmissen, wegen seiner kruden Ideen, die er hatte. Zurück zu Barrow. Barrow hat sehr viel mit dem Begriff Umweltschutz, Ökologie gearbeitet. Und sagt auch selber, dass es ihm auf das Klientel ankommt, dass es ihm auf Frauengruppen, Alternative, Öko-Bewegte ankommt, die er gerne erreichen möchte. Er sagt, dass die Erde mit dem Wirtschaftssystem, wie wir es betreiben, ausgebeutet wird und kollabieren wird und den Bach runtergehen wird. Da hat er ja auch zweifelsohne Recht damit. Also seine Bücher lesen sich die ersten 20 Seiten auch wie so ein populistisches Wettern auf das Parteiensystem hier. Das ist alles dem korrupt, finanzkorrupt, das geht so alles nicht weiter, damit hat er auch recht, das ist nur sehr populistisch geschrieben. Als Alternative, sagt er, bräuchte man ein völlig neues System und entwirft da eben auch eine esoterische Alternative dazu, und zwar eine konkrete politische Vision entwirft er dazu. Was er mit Ökologie meint, sagt er ganz klar, und zwar eine Respiritualisierung der Welt, also ein Übertragen von Gesetzen des Kosmos und der Erde auf menschliche Gesellschaften, meint er. Er sagt, sein Begriff von Ökologie, das sagt er ganz, ganz deutlich, hat mit Umweltschutz nicht das Geringste gemeinsam. Weil Umweltschutz hält er für Klinkenputzen auf der Titanic, weil die Welt sowieso untergehen wird. Sondern es geht darum, mit Maßstab die Welt als lebendiges System anzusehen, deren Gesetzen sich Menschen unterzuordnen haben, eine neue Gesellschaft zu begründen. Und er entwirft dann eben diese neue Gesellschaft und sagt, man braucht ein über dem parlamentarischen System sitzendes Gremium mit unbegrenzten Entscheidungsbefugnissen. Also Art Ermächtigungsgesetzen, da sollen die Berufensten, die Elite zusammenkommen, die Stimme der Gottheit hörbar machen. Die Menschen sollen sich zurückziehen in kleine Lebensgemeinschaften mit maximal 10.000 Menschen. Ist auch immer so ein bisschen dieser Anspruch mit diesem Selbstversorger wieder mit dabei, also weg von dieser großen Technik zu gehen, die schadet. Und er sagt dann eben ganz konkret, er möchte erstmal so eine Art Deutschlandbewegung schaffen. Das heißt, man soll sich auch nicht mehr in rechte und linke politische Parteien spalten, sondern er sagt, er möchte gerne die Roten und die Braunen über ihre grünen Gedächtnisanteile im Kopf miteinander verbinden. Das war sein Ziel. Und spricht dann eben gezielt die Linken an und sagt, ich leite es nochmal anders ein. Also die Sehnsucht ist ja immer nach so einer Volksgemeinschaft, die wiederhergestellt werden soll. Nach einem gemeinsamen Willen, nach dem alle leben sollen. Und es wird ja immer Bezug genommen auf vermeintlich intakte Naturgemeinschaften, also die germanische in Deutschland. Barrow macht diesen Umweg nicht mehr nur noch. Er spricht zwar auch davon, aber er nimmt eben direkt Bezug auf die faschistische Volksgemeinschaft und sagt, dass wir eben nach dem Positiven fragen müssen, was dort verlarvt gewesen ist in dieser faschistischen Volksgemeinschaft, in diesem Feudalismus. Was wir momentan bräuchten, sagt er, wäre ein neuer Adolf, und zwar ein grüner Adolf. Und die Linke hat da nur zu viel Angst davor, anstatt zu kapieren, dass das genau das Richtige wäre. Ich lese es einfach mal vor. Zitat von Barrow: Kein Gedanke verwerflicher als der an ein neues, anderes 1933. Gerade der aber kann uns retten. Wir müssen nach den Positiven fragen, das in der Nazi-Bewegung verlarvt gewesen sein könnte, weil wir sonst von den Wurzeln abgeschnitten bleiben, aus denen jetzt Rettendes erwachsen könnte. Und es ist eben wieder dieser alte Traum, den er hat, dass er sagt, die Wissenschaft, die Technik führt im Prinzip nur zum Schlechten. Ich erinnere nochmal, bürgerliche Jugendbewegung, Arbeiterjugendbewegung. Arbeiterjugendbewegung sagt, die Entwicklung momentan, wir leiden zwar unter dieser Technisierung, wie sie jetzt ist, aber wenn wir sie vorantreiben und die Fabriken selbst übernehmen, dann können wir einen Stand erreichen, der es ermöglicht, die Welt zu erhalten und dass alle Menschen in genügend zu essen haben und eine freie Entfaltung der Persönlichkeit haben. Wir müssen das Rad der Geschichte vorantreiben und die Technik vorantreiben. Die andere Lösung dagegen war, Rad der Technik anhalten. Wissenschaft dient immer nur zum Schlechten und immer nur zur Ausbeutung der Welt. Das ist das andere. Und genau diese Meinung vertritt Barrow eben auch 80 Jahre später wieder. Er sagt, er wendet sich gegen Aufklärung, gegen Wissenschaft. Und was das Krasse bei Barrow ist, er bezieht sich explizit positiv darauf, dass in Deutschland eine demokratische Tradition so wenig verwurzelt ist. Dass das genau das Positive sei. Denn die Demokratie, wird auch von vielen um die Jahrhundertwende schon gesagt, sei eben den Deutschen wesensfremd, diese moderne parlamentarische Demokratie. Die hat mit einer kulturellen Gemeinschaft bei uns nichts zu tun. Und Barrow sagt eben, wir müssen uns zurückbesinnen auf frühere Gesellschaften bis hin zur Altsteinzeit, in denen die Menschen noch weitgehend frei von dem deformierenden Ballast ihrer späteren kulturellen Spezialisierung gelebt haben. Die Rettung, die er gerne möchte, fängt damit an, dass wir bereit sind, alles loszulassen, vor allem die Wissenschaft, die allem zugrunde liegt, aber auch die Demokratie, die wie eine Schlinge um unseren Hals ist. Und er sagt, und wieder klingt da der Fichtsche Weltrettungsauftrag der Deutschen an, dass wir hätten es in Deutschland, wo die westliche Demokratie nach wie vor nicht verwurzelt ist, leichter, als in jedem anderen entwickelten Land die neue Lösung zu finden. Also es ist so, dass sich das, was meines Erachtens diesem Land das Genick gebrochen hat und den Faschismus so leicht möglich gemacht hat, dass die Demokratie eben so wenig verwurzelt war und den Zweiten Weltkrieg in der Art und Weise befördert hat, dass es eben so wenig demokratisch war. Genau darauf beziehen sich eben Esoteriker wie Rudolf Barrow bis heute positiv und sagen, genau das bringt uns leichter zum neuen Zeitalter, dass wir so eine schlechte demokratische Kultur in diesem Land haben. Dieses Gutheißen von vermeintlich in spiritueller Einheit lebenden Völkern ohne Demokratie findet sich ja auch in dieser ganzen Tibet-Begeisterung zum Beispiel in den 90er Jahren, wo man einfach auch nicht hinguckt, unter welchen Lebensbedingungen die Menschen dort wirklich leben müssen, sondern dem Dalai Lama glaubt, dass er sagt, wenn er dort als Gottkönig zurückkäme in das Land, würde es ihnen auf jeden Fall besser gehen als unter den Chinesen, aber es wäre auch wieder ein eigenes Thema. So, nochmal kurz zu diesem heidnischen Gedanken, zu dieser heidnischen Religionsvorstellung, die ja grundlegend in der hiesigen Esoterik-Rezeption ist. Christliche Gottesvorstellung, jüdische Gottesvorstellung ist ja eine monotheistische und ist auch eine dualistische. Das bedeutet, man denkt, dass Gott im Himmel ist und der Mensch auf Erden ist, also dass so ein Dualismus da ist. Und dass Gott vielleicht dem Menschen 10 Gebote gibt oder Ratschläge gibt, wie er leben soll, dass der Mensch in diesem Leben auf der Erde aber auf jeden Fall erstmal frei ist. Also diese so eine relative Freiheit, ich möchte jetzt kein Plädoyer irgendwie für christliche Amtskirche halten oder sowas, aber ich möchte einfach nur den Unterschied klarstellen. Das ist eine relative Freiheit, die ich von den Amtskirchen da gestattet kriege, dass sie sagen, Claudia, du kannst dich daran halten oder nicht, wir würden es dir halt raten, wegen Hölle und so weiter, das zu tun. Esoterische Religionsverständnis ist ein sogenanntes pantheistisches. Das ist ein grundlegend anderes. Ich habe das überspitzt gesagt, um einen Unterschied rauszustellen, nicht um das so positiv rauszustellen. Das ist ein grundlegend anderes. Das ist ein pantheistisches das bedeutet, dass Gott überall im Prinzip ist. Es gibt nicht diesen personalisierten Gott, es gibt den Dualismus nicht, sondern es gibt ein etwas kosmisch-göttliches, das überall ist und Gott wirkt durch jede Pflanze und durch jeden Stein. Gott wirkt, wenn der Mensch im Einklang steht und diese Religion annimmt, eben auch durch jeden Menschen. Also es ist quasi eine Selbstvergöttlichung. Deswegen haben Leute wie Michael Kühne, ein einstiger Anführer der bundesdeutschen Nazi-Szene, eben auch gesagt, lasst uns Esoteriker werden, dadurch können wir uns selbst vergöttlichen. Du kriegst quasi diese Allmacht, verstehen einfach manche Leute auch wieder drunter. Aber das ist ein grundsätzlich anderes Verständnis, wenn ich im Prinzip meine Individualität überhaupt nicht mehr habe, sondern nur noch Fluss des großen Ganzen bin und Gott durch mich durchwirkt und ich eine Freiheit als Mensch nicht mehr zugesprochen bekomme. Mittlerweile ist es übrigens so, dass auch weite Teile der Menschen, die in einer christlichen Amtskirche hierzulande noch sind, dieses dualistische Gottverständnis überhaupt nicht mehr haben, sondern trotzdem sagen, sie gehen davon aus, dass Gott durch alles durchwirkt und sich eben in allem wiederfindet. Also ich glaube, diese fehlende, oder dass die Kirchen sich zum Beispiel überhaupt nicht wenig abgrenzen von diesen ganzen esoterischen Bereichen, liegt eben auch daran, dass ihnen so scharenweise die Mitglieder davonlaufen würden, sondern das auch so stark annehmen. Also Jürgen Fliege zum Beispiel, ein evangelischer Pfarrer, der bietet in seinen Sendungen ja wirklich jedem Scharlatan, sobald er daherkommt, eine Plattform dort aufzutreten. Als Bert Hellinger angegriffen wurde im Spiegel, war er am nächsten Tag bei Jürgen Fliege, um sich da wieder breit machen zu können. Ich glaube, wenn wir nicht in der Situation wären, wo Esoterik sich dermaßen breit gemacht hätte, wäre zum Beispiel Jürgen Fliege auch schon aus der Kirche rausgeflogen, weil es mit normalen kirchlichen Grundsätzen nichts mehr zu tun hat, weil es durchaus ein anderes Religionsverständnis ist, was da als Grundlage gelegt wird. Aber mit dieser Berufung auf diese heidnische Religiosität europäischer Völker, die ja unterstellt wird, lässt sich eben auch sehr gut Politik machen und wird auch Politik gemacht. Man behauptet ja, das schlummert noch irgendwo und das kommt jetzt irgendwann wieder zum Vorschein und alles andere, die Christianisierung, wäre nur aufgepfropft. Ich möchte als Beispiel, um den Vortrag abzuschließen, mit diesem Beispiel auf das Thule-Seminar zu sprechen kommen. Das Thule-Seminar ist eine Kaderschmiede von, also intellektuelle Denkstube der sogenannten Nouvelle Droite, also der neuen Faschisten. Faschisten in Deutschland und Frankreich tun sich da zusammen, so ein intellektueller Think Tank. Alain de Benoist zum Beispiel ist da dabei, der schon 1969 ein Buch geschrieben hat, Heidezeit zu einem neuen Anfang. Dieses Thule-Seminar hat jetzt nach Einschätzung von Kennern der rechten Szene nicht mehr besonders viel Wirkung. Ich denke aber, dass sie in dem, wie sie sich selber darstellen und wie sie selber sagen, die Situation in Deutschland hat sich zu unseren Gunsten gewendet und wir haben eigentlich gewonnen, leider sehr recht haben. Ob ihnen das jetzt zu verdanken ist oder nicht, aber ihre Einschätzung stimmt einfach ganz gut. Dieses Thule-Seminar findet man auch im Internet, ihr könnt das mal alles nachlesen, hat sich zur Aufgabe gemacht, Zitat, eine Neuordnung aller europäischen Völker unter besonderer Berücksichtigung ihres biokulturellen und heidnisch-religiösen Erbes. Es wird ja immer viel geredet von einer Neuordnung Europas. Es geht ja momentan seit 90 um eine gesamte Neuordnung der Welt. Also da ist ja zum einen mal die Frontstellung Europa gegen USA, die sich immer klarer aufmacht in den letzten Jahren. Zum anderen geht es ja auch um verschiedene Konzepte, um Europa unter einen Zusammenhang zu bringen. Da gibt es ja zum Beispiel auch diese bioregionalen Konzepte, die zum Beispiel die Bundesregierung sehr, sehr gerne fördert, was nur in der Öffentlichkeit meistens gar nicht so auffällt. Also wo sie versuchen, Ländergrenzen anhand von bioregionalen Sachen zum Teil auch verschwimmen zu lassen und selbst mehr Einfluss zu bekommen. Das Thule-Seminar möchte also auch eine Neuordnung der europäischen Völker und möchte auf ihr heidnisch-religiöses Erbe dabei eingehen. Ihr Wahrzeichen des Thule-Seminars ist die Landkarte von Europa und dahinter dämmert so ein Runenzeichen herauf. Und zwar so eine Art schwarze Sonne. Ich weiß nicht, ob ihr die schwarze Sonne kennt. Das ist, nachdem das Hakenkreuz ja oft von der Polizei verfolgt wird, wenn Faschisten das tragen, wird die schwarze Sonne auch von den Faschisten sehr viel verwendet. Ist so ein Kreis mit sehr vielen Siegrunnen am Rande, so sonnenartig. Kommt ursprünglicherweise daher, dass auf der Wewelsburg war ja die Führerschule der SS während des Dritten Reiches, da wurden unter Himmler die SS-Leute in diesen ganzen germanisch-mystischen Ideologien ausgebildet und dort lag eine schwarze Sonne auf dem Boden als Mosaik gelegt, weil das Zentrum der gesamten Welt sein sollte. Und das ist so ein Runenzeichen und diese schwarze Sonne wird heute wieder sehr viel benutzt und die hat auch das Thule-Zeichen als Erkennungsemblem. Das Thule-Seminar sagt selbst, sie möchten gerne nicht direkte Politik machen in der breiten Masse oder auf der Straße oder so, sondern sie möchten gerne auf die intellektuellen Landschaft der beiden Länder einwirken, um durch eine Art Metapolitik, so nennen sie das, andere kulturelle Einflüsse breit zu machen. Wer jetzt da von dieser Metapolitik beeinflusst ist, willentlich beeinflusst ist, bewusst oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall, ihr kennt alle Martin Walser, der immer dabei ist, die Deutschen in ihre nationale Selbstfindung zu drängeln. Martin Walser hat sich zum Teil geäußert, als wäre er sehr stark von dieser Metapolitik des Thule-Seminars beeinflusst. Ob er sie persönlich kennt, weiß ich nicht, ist mir auch zweierlei. Martin Walser hat bereits Ende der 80er Jahre und in den 90er Jahren nochmals sich in diese heidnisch-religiöse Richtung geäußert und hat erkannt, dass man damit Politik machen kann. Er hat eine Art heidnisches Manifest geschrieben, um diese neue Frontstellung Deutschland, Europa gegen die USA auf kultureller Ebene, religiöser Ebene zu forcieren. Und er hat zum Beispiel geschrieben, ich lese euch das mal vor und man muss sich den Walser immer ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was er uns lyrisch sagen will. Erstmal erklärt er seine Liebe zu den alten Naturgottheiten der Germanen. Und er sagt, dass wir Völker nördlich der Alpen unendlich beraubt sind durch den Import von Religion. Das ist jetzt die Metapher nördlich der Alpen. Was ist südlich der Alpen? Ist Rom. Import von Religion wird immer den Römern eben nachgesagt. Das ist dieses ganz alte Spiel. Jetzt kommt dieses Vitalismuskonzept. Wir sind unserer Fruchtbarkeit beraubt worden. So ist uns also, was die Religion angeht, vielleicht verloren gegangen, was im Grunde im tiefsten Inneren wir noch in uns haben. Also da schlummert noch irgendwas, was nur zum Durchbruch kommt, was artfremd überpfropft ist, um das mal in so einer Diktion zu sagen. Jetzt kommt die Liebe zu den heidnischen Göttern. Fast nur noch unsere Flussnamen erinnern an unsere vorchristlichen Vorgänger. Da war in jedem Baum, in jeder Quelle und in jedem Bach ein anderer Gott. War schön, meint er. Und jetzt, in letzter Zeit ist es ja so, dass Deutschland mangels militärisch mit den USA wirklich gleichziehen zu können, sehr viel auf die diplomatische Karte spielt und versucht, so Völker der Welt angesichts der kriegerischen Konstellation in Irakkrieg zum Beispiel, da eher um sich zu scharen, um ein diplomatisches Gegengewicht gegen die USA zu bilden. Beispiel Europawahlkampf der SPD von 2 Jahren muss es gewesen sein, als überall diese aggressiven schwarz-rot-goldenen Friedensmacht Plakate hingen, also mit sich als Friedensmacht aufzuspielen und damit eben Einfluss auf der Welt geltend zu machen und ganz starken imperialen und auch kriegerischen Einfluss zu haben. Damit, dass diese Friedensmacht begründet Walser auch heidnisch und sagt, also Globalisierungseifer wird ja landläufig den USA vorgeworfen. Er sagt, prüfen wir einmal, wie viel Christenerbe, also Missionarismus, in jedem Weltmacht auftritt und in jedem Globalisierungseifer mitwirkt. Also das, was die machen, Weltmacht, USA, Weltmacht, Globalisierung, das ist alles nur Christenerbe. Und wenn man das prüft, setzt er nach, das darf einem ruhig luxuriös europäisch vorkommen. Also wir Europäer sind anders, wir sind eine friedliche Nation und das sagt er dann eben auch gleich unvorstellbar, dass unterm Schirm einer über Wiesen und Wälder hingestreuten Göttervielfalt dem Planeten je hätten Gefahren drohen können. Also unter der heidnischen Religion, das ist eine Friedensreligion, ich weiß nicht, wie man das angesichts der deutschen Geschichte so behaupten kann, aber er behauptet das. Und beruft sich dann eben wieder auf diese älteren europäischen Erbschaften. Ich vertraue auf ältere Erbschaften, natürliche Unzerstörte. Und was da anklingt, ist das, was da ein paar Jahre später als diese Parole altes Europa eben durch die Lande ging. Also was hier ursprünglicherweise eine Warnung von Washington war, in andere europäischen Länder zu sagen, passt mal auf, das ist das alte Europa, was sich hier wieder auftut. Und was dann von deutschen Friedensdemonstranten dann positiv aufgegriffen wurde, zu sagen, wir sind das alte Europa und sich das an die Brust zu heften. Und das ist im Prinzip ein Vorgriff, eine Vorbereitung für dieses alte Europa, was Walser geliefert hat. Ihr wollt diskutieren und es ist ganz spät. Okay, dann lasse ich den Walser jetzt sein. Ich denke, es ist klar geworden, dass sich mit dieser heidnischen Politik aktuelle politische Frontstellungen von ihm klar machen lassen. Punkt. Ich denke, dass leider die politische Entwicklung in diesem Land immer mehr in diese Richtung geht, dass es halt nur noch dass sich, wie das Thule-Seminar sagt, um Kämpfe innerhalb dieser Gesellschaft für soziale Verbesserung kaum mehr einer schert. Sie sagen selber, Sie sagen, abgedroschene Themen der Sozialfrage wie der Feminismus und die Verstaatlichung von Privatbetrieben spielen heutzutage keine Rolle mehr. Stimmt leider. Sie finden es natürlich gut. Sondern die politischen Konstellationen stellen sich neu. Nämlich alle stellen sich entweder hinter ein starkes Europa gegen die USA oder sagen irgendwie noch transatlantische Werteeinheit, wie es das Thule-Seminar benannt hat. Esoterik führt in allen Schriften, die ich gelesen habe, sehr klar dorthin, diesen neuen deutschen imperialen Kurs zu stützen, dem nichts entgegenzusetzen. Von Weltverschwörungstheorien bis sonst wohin wird eine starke deutsche Nation und eine starke Außenpolitik befürwortet. Weiterhin wird das, was korrelativ im Inneren des Landes passiert, also soziale Verelendung, Hinabstürzen von wirklichen Massen in soziale Verarmung, von Esoterik mehr als gerechtfertigt. Denn jeder ist für sein Schicksal selber verantwortlich und es gibt nichts, was in der Esoterik darauf hindeutet, dass man sich gegen solche Sachen, gegen völlige Solidarisierung zu wehren hätte. Ich möchte heute Abend nicht gesagt haben und nicht so verstanden worden sein, hoffentlich, dass ich behaupte, dass jeder, der Tarotkarten legt, ein Faschist ist oder sowas. Das meine ich in keinster Weise, ja. Sondern es geht mir nur darum, dass jemand, der sagt, alles, was passiert, ist richtig. Und das hat man sehr schnell, wenn man an Esoterik glaubt und von höheren Mächten geordnet und hat seinen Sinn, dass der keinen Widerstand mehr im Kopf hat, wenn man ihm solche Sachen erzählt, wenn man ihm sagt, und der Faschismus war richtig und was jetzt heute auf der Welt passiert, ist auch richtig. Und dass Leute, die anfangen, an solche Sachen zu glauben, für einen emanzipatorischen Kampf, für eine bessere Gesellschaft verloren gegangen sind. Und ich glaube, dass man, und das lasse ich jetzt vielleicht als Diskussionsthese übrig, in dieser Welt, die eigentlich von Irrationalismen geprägt ist, so wie sie abläuft, und man keine Kontrolle mehr hat über das, was einem tagtäglich im Leben passiert, wo so viele irrationale Sachen sind, die man sich nicht erklären kann, wie so ein Teil in Reichtum lebt, wie so gleichzeitig Weizen ins Meer geschüttet wird und andere Leute verhungern. Mit solchen Irrationalitäten jeden Tag zu leben, ist es logisch, dass Religionen entstehen, die irgendwo diese Irrationalität aufgreifen und vermeintlich deuten werden. Und ich glaube, dass man nur, indem man die Irrationalitäten der Welt aufklärt und für eine Welt ist, die zu so einer Verschleierung nicht mehr gebraucht, gegen derartige Religionen überhaupt aufklärerisch vorgehen kann. So, und jetzt danke ich euch fürs ganz lange, lange Zuhören und ich glaube, wir haben genügend Diskussionsstoff.